Bewahre deine Seele vor Schmerzen. Ach, als ich mich darauf vorbereitet habe, da habe ich so ein ganzes DIN A5 Blatt gehabt mit Titeln, wie ich dieses Thema heute Abend benennen wollte. Habe einfach mich mit dem Thema befasst, unserer Seele und wie es dem so geht. Aber bewahre deine Seele vor Schmerzen. Wie komme ich darauf? Ich möchte ja natürlich auch immer ein bisschen praktisch sein und mache meine Beobachtungen, auch wenn wir Sonntag hier beten und wenn Aufrufe geschehen oder Gespräche mit Einzelnen oder wenn du einen Aufruf machst für Heilung, so wie deine körperliche Heilung. Körperliche Heilung, dass Leute körperliche Heilung erfahren, weil Jesus der Herr unser Arzt ist. Aber dann stelle ich vor, dann habe ich auch solche, die sagen, ich bin in meiner Seele krank oder verletzt, komm auch und lass für dich beten. Und dann versuche ich mir danach mal auch so einen Überblick zu schaffen, so einen Spiegel, und dann stelle ich so fest, obwohl der Grundgedanke eigentlich war, körperliche Heilung zu empfangen, ist so, sagen wir 70-80% dann doch seelische Heilung und Probleme. Was ja auch in Ordnung ist, was ja auch richtig ist. Nur wenn ich dann so schaue, ich denke ja immer zurück, Jahre, wenn du Menschen gedient hast, mit ihnen gebetet hast, und du betest für jemanden für körperliche Heilung, sag ich mal, dass ein Knoten verschwindet, und der Knoten verschwindet und dann ist er fort. Aber wenn du dann betest für seelische Heilung, ist das nicht unbedingt weg, sondern nächste Woche dasselbe wieder, übernächste Woche wieder dasselbe, im nächsten Jahr wieder dasselbe und im kommenden Jahr immer noch dasselbe. Also man ist immer noch seelisch krank. Obwohl wir ja in unserem Land immer sagen, oh, körperliche Heilung, sei vorsichtig, ich weiß nicht warum. Dafür gibt es Ärzte, die sagen, du hörst keinen Arzt, sei vorsichtig, gesund zu werden. Sondern Heilung gehört zum Erlösungswerk Gottes. Petrus sagt nämlich, dass wir die Vergebung der Sünden haben und in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Wir hatten gestern unsere BFP Hessen-Konferenz und da hat der Redner an diesem Abend gesagt, oder an diesem Nachmittag oder Mittag gesagt, er sagt, wir müssen das mal wieder ganz klar auf den Punkt bringen. Er ist gekommen und er sagt, in seinen Wunden seid ihr geheilt, ist es geworden. So, das hat er ganz stark auf den Nenner gebracht und auch dabei gesagt, der Heilige Geist ist in uns. Ist er in uns? Die wir Jesus Christus in unserem Leben haben, wiedergeboren sind, erfüllt sind vom Heiligen Geist? Ja, er ist in uns. Das heißt, wir müssen diesen Heiligen Geist auch Raum geben und ihn wirken lassen. Wenn wir ihn aber nicht lassen, indem wir sagen, naja, ich lege mal lieber nicht eine Hand auf, denn wenn nichts passiert, ja, also lassen wir den Heiligen Geist nicht, aufgrund unseres Unglaubens. Aber der Auftrag, was der Herr gesagt hat, geht hin und legt Kranken die Hände auf und betet für sie, dass sie gesund werden. Das ist mein Job. Das Weitere ist Job des Heiligen Geistes. Wir müssen nur einfach gehorchen, nur wenn wir es nicht tun, wird es nicht geschehen. Aber dann schaue ich so zurück und dann denke ich, Mensch, da ist jemand taub gewesen in unserem Gottesdienst und er hört. Und er hört immer noch, die Taubheit ist nicht zurückgekommen. Da ist jemand, der ist 17 Jahre lang herzkrank gewesen, der Arzt sagt, du kannst nicht gesund werden, wird im Gottesdienst geheilt. Der Arzt bescheinigt, das Herz ist auf einmal tipptopp gesund in Ordnung. Da hat jemand einen kaputten Kiefer und der Herr kommt und heilt im Gottesdienst und auf einmal ist diese Person geheilt. Aber, und dann siehst du nach Wochen und nach Monaten, es ist immer noch geheilt. Und irgendwann geht man vielleicht geheilt ins Grab. Aber ins Grab gehen wir alle mal, es sei denn, der Herr kommt vorher wieder und wir werden entrückt. So, aber wenn wir dann das Seelische anschauen, warum um Gottes Willen werden wir dann nicht in unserer Seele gesund, wenn wir doch kommen und beten und sagen, Herr, heile meine Seele. und sie wird nicht gesund. Dann bringt mich sowas doch zum Nachdenken. Warum wird unsere Seele denn nicht gesund? Ja. Und natürlich sagen wir, der Herr heilt die Seele. Aber ich spreche von Praxis. Ich spreche von Praxis, dass es immer wieder dasselbe ist und wir nicht in Heilung hineinkommen. Und wir haben vielleicht Cleansing Classes, Cleansing Streams oder bei uns geboren, um frei zu sein, durchgemacht. Man hat das alles durchgemacht und trotzdem, obwohl man im Dienstwochenende war und alles Mögliche gemacht hat, man ist weiterhin immer noch oder Frau weiterhin seelisch krank. Und sowas interessiert mich dann natürlich auch. Euch wahrscheinlich nicht. Aber ihr seid freundliche Leute und sagt dem Herbert, hören wir einfach mal zu. Gehört sich so, gut erzogen. Keine Ahnung, sind wir also lieber brav und hören zu. Nein, ist sicherlich nicht so. Aber ich will mich mit dem heute befassen. Vor allem, wenn wir dann weiterschauen in 3. Johannes 1, Vers 2. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, so wie es deiner Seele wohl geht. Ich will, dass es dir in allem gut geht, so wie es deiner Seele gut geht. Da sagst du, Herbert, um Gottes Willen, sprich sowas nicht über mich aus. Es geht mir in allem gut, nur nicht in meiner Seele. Wenn es jetzt mir im übrigen Bereich meines Lebens gehen soll wie in meiner Seele, dann lasse bitte alles, wie es ist. Aber ich will, dass es dir in allem gut geht, so wie es deiner Seele gut geht. Wenn wir diesen Text anschauen, im Johannes, 3. Johannesbrief 1, 2. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht. Was heißt wohl geht? Wohlgeld heißt euodoo, Wohlergehen, glücklich sein, gut gedeihen. Gibt es jemand heute Abend, der sagt, ich möchte gut gedeihen? Aha. Ich möchte, dass es mir wohl geht. Gibt es tatsächlich auch solche, die sagen, ich würde auch gern glücklich sein? Also ich spreche jetzt nicht von Ehe, insgesamt, in allen Bereichen, in allem, sagt er, in allem. Glücklich sein, das ist dir gut. Also Wohlgehen, glücklich sein, Gedeihen haben. Mhm. Dass du gesund bist, was sagt er denn dazu? Hygieno, gesund oder heil sein, körperlich in Ordnung sein, unversehrt sein, kommt von Hygies, gesund, ganz. Also körperlich intakt sein, insgesamt gut in Ordnung sein. Nach dem Motto, wie dieser reiche Mann sagte, der sich nur um das Äußere gekümmert hat, meine Seele, du hast alles, was du jetzt willst, nun genieße den Rest des Lebens. Und Gott sagt, du Esel, diese Nacht wird mal deine Seele von dir nehmen. Okay, also ich will, dass es dir wohl geht, Geliebter. Ich wünsche, dass es dir in allem, Pantes, in allem, nenn irgendetwas, Gott sagt, darin soll es dir gut gehen. Nenn was anderes, Gott sagt, darin soll es dir auch gut gehen. Na, da soll es dir auch gut gehen. Ja, da soll es dir auch gut gehen. Und egal, was immer du nennst, Gott wird sagen, da soll es dir gut gehen. Da soll es dir gut gehen. Da soll es dir gut gehen. Wenn wir dann in die Bibel reinschauen, dann lesen wir verschiedene Stellen, zum Beispiel Jesaja 7, das braucht ihr jetzt nicht unbedingt aufschreiben, könnte ich aber aufschreiben, nicht unbedingt lesen jetzt, Jesaja 7, 23. Und geht auf dem ganzen Weg, den ich euch gebiete, damit es euch wohl gehe. Geh doch die Wege, die ich dir vorgelegt habe, damit es dir wohl gehe. Oder was sagt ein Hiob 36, 11? Wenn sie hören, vollenden, wenn sie auf mich hören, sagt er, vollenden sie ihre Tage im Glück und ihre Jahre in Annehmlichkeiten. In Annehmlichkeiten? Da sagt jemand, ich bin schon froh, wenn ich eine gesunde Verdauung habe. Na gut, wenn das ein Problem ist, dann ist man natürlich glücklich sicherlich hinterher, wenn alles wieder funktioniert. Aber Annehmlichkeiten, Jahre in Annehmlichkeiten, nicht Jahre in Kummer, Jahre in Seufzen, Jahre in Selbstverarschung, Jahre in Annehmlichkeiten. Ja, es sind nur ein paar Verse. Ich habe gedacht, lese ich euch einfach mal so. Gott sagt, es soll dir wohlgehen. Es soll dir und mir tatsächlich gut gehen. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es auch deiner Seele gut geht. Wie es deiner Seele gut geht. Jetzt, warum geht es denn unserer Seele so oft nicht gut? Warum haben wir in unserer Gesellschaft so viele seelische Probleme? 25% der deutschen Bevölkerung sind in psychiatrischer, psychologischer oder sonstiger, also seelischer, psychischer Betreuung, weil es ihnen wirklich nicht gut geht. Das sind allerdings ja nur die, die es nicht aushalten und dann eine Hilfe suchen. Aber was ist, da ist ja noch ein Riesenheer von anderen Menschen, die sagen, ich halte es immer noch aus, ich brauche keinen. Und versuchen, sich über Wasser zu halten. Oder sie gehören zu einer Freikirche oder Kirchengemeinden und werden dort betreut und sind da dann doch so bedient, dass sie schlussendlich vielleicht keinen Psychiater, Psychologen oder dergleichen brauchen. Damit sage ich jetzt nichts gegen diese Herren, denn sie versuchen ja in dem, was sie erkannt haben, ich hoffe, dass es immer so stimmt, zu handeln und zu helfen. Ich wünsche dir, dass es dir wohl geht. Warum geht es uns denn, um Gottes Willen, nicht wohl, nicht gut? Die Bibel zeigt, der eine Bereich ist, dass wir tatsächlich es auch mit einem Feind zu tun haben, der uns bedrängt. Und du sagst, ich wusste es, der Teufel ist schuld. Der Teufel ist schuld. Ich wusste, der Teufel ist schuld. Das gab mal so eine Liedersängerin, das gibt es in so einem Psychologiebuch, wird dieses Lied mit abgedruckt. Und diese Liederdichterin und Sängerin, sie schrieb dann in diesem Buch, und sie nahm so die Psychologie und Psychiatrie ein bisschen auf dem Arm. Und sie sagt, dass ich heutzutage an Kleptomanie leide, liegt daran, weil mein Vater immer unser Dienstmädchen geküsst hat. Was ich euch mitteilen will ist, ich bin nicht schuld, Papa ist schuld. Sie nimmt natürlich die ganze Medizin ein bisschen auf den Arm. So, und hier, ich habe gesagt, der Feind. Ja, es gibt einen Feind. Und die Bibel sagt über diesen Feind, sie sagt, ein Netz haben sie, Psalm 57, Vers 7, ein Netz haben sie meinen Schritten gestellt. Er, der Feind, hat meine Seele gebeugt. Ja, er kann das. Und dann Psalm 143, Vers 3, denn der Feind verfolgt meine Seele, tritt zu Boden mein Leben, lässt mich wohnen in Finsternissen. Der Feind macht sowas also. Und du sagst, Herbert, ist es doch gut, dass du mir das gesagt hast nochmal. Ich wusste ganz genau, ich bin nämlich das liebste und bravste Menschenkind auf dieser Erde. Und wir belassen auch wirklich die Schuld bei dem Teufel. Und ich würde sagen, wir gehen auch in Lobpreis und preisen, dass der Herr stark und mächtig ist. Denn der Teufel ist schuld. Punkt. Dieser böse Teufel. Das spricht jetzt nicht von deinem Bruder oder Schwester, die du manches Mal vielleicht gerne so betiteln wolltest. Nein, nein. Aber die Bibel zeigt, dass der Feind das tut. Der Feind verfolgt meine Seele. Was ist denn meine Seele? Mein Denken, mein Wollen, mein Fühlen. Der Teufel freut sich, wenn du mies denkst. Wenn du mies denkst. Wenn du über den anderen blöd denkst. Wenn du denkst, der Mann, den ich gekriegt habe, die letzte Gurke, hätte ich doch lieber die Eule genommen. Die letzte Gurke. Wie konnte ich nur so einen Typen heiraten? Ganz einfach. Du hättest da keine Gurke, da hättest eine Eule. Und wenn die Eule tagsüber schläft, müsstest du alles selber machen, sogar den Müll runtertragen. Weil Eulen sind nachts aktiv, da schläfst du allerdings wieder. Also sei froh, dass du eine Gurke hast. Okay, also der Feind verfolgt meine Seele. Der Feind verwandelt. Tritt zu Boden mein Leben, lässt mich wohnen in Finsternissen. Aber was zeigt uns das Neue Testament? Das kann er nur, wenn wir uns auf ihn einlassen. Die Bibel sagt in Epheserbrief, gebt dem Teufel möglichst viel Raum, wenn ihr euch ruinieren wollt. Ja, wenn ihr euch ruinieren wollt. Gebt dem Teufel keinen Raum, sagt Gott. Gebt ihm keinen Topos, keinen Platz. Gib ihm nicht. Sag, das ist dein Platz. Du gibst dem Teufel keinen Platz, keinen Raum. Gib ihm keinen Raum. Aber wenn du ihm Platz gibst, glaub mir, er wird dein Leben zu Boden treten, er wird dich in Finsternis hineinbringen und du wirst sagen, oh Gott, ich ersehne die Wiederkunft Jesu Christi. Aber ob du dich darüber freust, dass der Herr kommt, ist ja die andere Frage. Wahrscheinlich freust du dich nur, dass du endlich da herausgenommen bist aus diesem Finsternis. Aber der Feind verfolgt deine Seele. Er will, dass du mies drauf bist. Er will, dass du dich immer irgendwie blöd fühlst. Minderwertig, nicht angekommen, nicht angenommen sein. Er will, dass du dich fühlst. Und wenn jemand sagt dir, wie geht's dir? Wer ist schuld dran? Pastor. Oder wer auch immer. Der Teufel will, dass du schlechte Gefühle hast. Der schlechte Teufel will nicht, dass du dich gut fühlst. Und er wird Menschen dazu gebrauchen. Verstehst du? Und wenn er deinen Ehemann und deine Ehefrau nicht braucht, dann wird er dafür sorgen, dass dein Hamster kein Heu mehr frisst oder sich da drin wälzt und du wirst mies drauf sein, weil dein Hamster nicht mehr frisst und du jetzt wieder eine Arztrechnung haben musst. Der Teufel hat dich studiert. Er war an keiner irdischen Uni. Er war an der Satan-Uni. Seiner eigenen. Und da hat er Menschen studiert. Er ist ein ausgezeichneter Psychologe. Und er sagt, komm nur zu mir, ich kann dich gut beraten, guter Freund. Ich gebe gute Tipps für dein Leben, wie du gehen kaputt. Ja, und er macht das. Er hat das studiert. Er kennt deine Psyche. Er weiß, wie du morgens drauf bist, wie du Mitternacht drauf bist, wie du abends drauf bist, wie du am Tag drauf bist. Er weiß, wann du den letzten Kuli bei deinem Arbeitgeber geklaut hast. Er weiß, wann du den Radiergummi in die Tasche gesteckt hast. Er weiß, wann du an der Kasse, die Kassiererin hat vergessen, abzukassieren und du hast gesagt, ja, das haben sie verdient, die Preise sind sowieso alle hoch, mal gut, dass auch mal sowas durchrutscht. Er weiß alles über dich. Er weiß es. Er kennt dich. Er weiß, wann du das letzte Mal geduscht hast, alles. Er weiß, ob du stinkst oder nicht stinkst, er weiß es. Selbst wenn die anderen es nicht merken, weil dein Parfüm einfach ausgezeichnet ist, aber er weiß, bei dir stinkt's. Er weiß es. Er weiß es. Und deshalb kann er geschickt manipulieren und steuern und reingeben und dass du immer irgendwie bläh bist. Und dass dein Wille in eine Richtung geht, wie sie nicht zu deinem Glück ist, nicht zu deinem Vorteil. Ich finde das immer so interessant. Also es kommen ja immer wieder Menschen zu einem und sagen, Herbert, kannst du mal beten? Ist das Gottes Wille jetzt? Für den Weg oder das, was ich jetzt tun will, ist das Gottes Wille? Und dann sage ich, ja, ich höre gerne mal mit rein. Das Interessante ist, wenn dann mein Empfinden oder mein Rat nicht so ausfällt, wie jemand sich den Weg schon festgelegt hat, dann tut er trotzdem, was er will. Oder sie. Ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen und ich habe gesagt, kennst du das? Das gibt so Menschen, die sagen, Mensch, komm her, kannst du mal hören, ist das der richtige Weg? Ist das meine richtige berufliche Entscheidung? Ich bin mir so unsicher, kannst du mal helfen? Aber egal, worin du sie berätst, sie tun nachher trotzdem ihr Ding. Mein Kollege sagt, Herbert, das nennt man wohl beratungsresistent. Ich habe sowieso schon meine Meinung. Ich will nur meinen Hauszellleiter beschäftigen, meinen Seelsorger beschäftigen, die Gemeinde beschäftigen. Betet mal alle, guckt mal, was der Herr für mich vorhat. Und solchen Leuten sage ich in Zukunft immer, das habe ich mich entschieden, nö, du, für dich bete ich nicht mehr. Ich werde auch nicht für dich beten, denn du machst sowieso schlussendlich, was du willst. Also bitte, ich werde nicht dafür beten. Denn du machst doch nicht, wie man dir Rat gibt. Also mach dein Ding und dann lasse ich Leute laufen. Ja, aber die laufen ja dann verkehrt, Herbert. Ja, richtig. Die laufen aber verkehrt, selbst wenn ich sie berate. Also lasse ich sie laufen. Sollen sie doch in ihr Unglück rennen. Gott sagt, sollen sie doch in ihr Unglück rennen. Und wenn sie dann in der Patsche sitzen, dann werden sie heulen und wir sagen, aah! Meine Seele! Pastor, wo warst du? Du hättest mit Autorität hineinsprechen sollen in mein Leben und sagen, das darfst du nicht tun. Willst du etwa Diktatur einführen, würdest du dann sagen? Nein, also lasse ich dich die Bobbahn weiter runterschlittern. Und ich weiß, eins weiß ich ganz genau, sicher, hundertprozentig, du kommst auf jeden Fall unten an. Du kommst jeden Fall unten an. Irgendwann gibt's Flatsch, Knall. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht ist dann diese Beratungsresistenzkruste auch durchbrochen, so dass man dann doch wieder auch auf gute Ratschläge hört. Also, der Feind will deine Seele verfolgen, tritt zu Boden an dein Leben und lässt dich wohnen in Finsternissen. Also der Feind, das ist wirklich einer. Aber Jesus hat den Teufel doch völlig entmachtet, oder? Hat er das getan? Ja, er hat das getan. Und ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle, die gesamte Gewalt des Feindes. Also Herbert, du nimmst mir allen Mut. Bisher konnte ich dem Teufel es in die Schuhe schieben und jetzt sagst du, ich habe Autorität über den Teufel, also das passt mir jetzt überhaupt nicht. Wen soll ich denn jetzt verantwortlich machen? Wie wär's zum Beispiel mit dir selber? Wie hat der eine Liederdichter gesagt? Ich bin gemeint. Wie kann ich jetzt noch schweigen? Und mich der Verantwortung durch eine Flucht entziehen? Ein weiterer Punkt. Kummer macht die Seele krank. Psalm 119, 28. Keinen Schlaf findet oder es zerfließt meine Seele vor Kummer. Also sowas kennt ihr wahrscheinlich alle nicht. Und Sprüche 12, 25, Kummer im Herzen des Mannes, Frauen haben nie Kummer, oder? Sagt Kummer im Herzen des Mannes drückt es nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. Als ich das las, da muss ich ja schon wieder an meine seelsorgerliche Praxis denken und an meine Erfahrung. Da ist jemand niedergedrückt, weil er Kummer und Sorgen hat. Und dann kommst du und sagst das Wort Gottes und sagst, du, wirf all deine Sorgen auf den Herrn. Er kümmert sich darum. Ja, du hast gut reden. Du hast ja nie Sorgen. Kennst du das? Du hast nie Sorgen. Aber ich habe ein gutes Wort gesagt. Wirf doch deine Sorgen auf den Herrn. Er hat versprochen, wirklich, Neues Testament, nicht Altes, nach der Erlösung, Himmelfahrt, Blut im Allerheiligsten, alles passiert. Und er sagt, hör zu, wirf deine Sorgen auf mich, ich kümmere mich darum. Also weißt du, Herbert, ich wollte eigentlich Hilfe von dir und nicht jetzt noch eine Vorschrift. Und dass du mich noch mehr niedermachst. Es war ein freundliches Wort. Ich sag, du, da ist einer, der ist größer. Der packt deine Sorgen und sagt, ich kümmere mich darum. Das ist doch ein gutes Wort. Jemand kommt zu dir und sagt, hey, ich bezahle all deine Schulden. Also jetzt mach mir wirklich nicht noch die verdipp mir nicht die Laune. Da würdest du sagen, hier mal Kontonummer. Da soll er einzahlen. Aber wie ist es so? Alle eure Sorgen werft auf ihn. Weil er sich um euch kümmert. Wenn wir das aber nicht tun, dann haben wir Kummer. Dann haben wir Sorgen. Und was geschieht, wenn wir Kummer haben? Du kannst nachts nicht schlafen. Und du hast Albträume. Weil du denkst, oh, jetzt ist der Feind schon wieder am Werk. Der Feind ist durch irgendein Traumschlupfloch hindurchgekommen in dieser Nacht. Nein. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, ganz andere Ursachen. Manchmal ganz einfach, weil du am Abend vielleicht wirklich zu viel gegessen hast. Zum Beispiel. Und es drückt überall. Da kann man manchmal auch nicht schlafen. Aber es kann ja auch sein, dass du, was weiß ich, vielleicht wieder dir den neuesten Horrorfilm reingezogen hast. Ja, irgendwann muss die Seele es verarbeiten. Tagsüber bist du dann beschäftigt, nachdem der Film zu Ende ist, und du hast dann keine Zeit. dich damit zu befassen. Aber die Seele will es verarbeiten, weil die Seele schreit. In diesem Horror wurde ihr Gewalt angetan. Es wurde Gewalt angetan und diese Seele, dann fängt sie nachts in Träumen an, sich zu äußern. Und sie explodiert. Und du sagst, der Teufel, nein, dein blödes Gucken. Oh, ich habe was, wenn du wüsstest, Herbert, jede Nacht, da habe ich diese erotischen Anfechtungen. Da fällt es buchstäblich über mich her. Oh, ich weiß auch, der Feind will mich verführen, weil, der, sonst hätte ich ja nicht diese nackten Szenen vor den Augen. Der Feind, der Feind, der Feind, der Feind. Nein, dein Internet, hast die falsche Seite angeklickt. Und irgendwann muss die Seele damit fertig werden. Nicht der Feind, du. Du. Wir tun uns das an. Wir tun der Seele Gewalt an. Und dann wundern wir uns, dann träumst du nachts von Ehebruch und danach, dass es noch eine schönere Ente oder eine schöne Gurke oder eine Eule gibt. Und du träumst und sagst, oh, ach, was ist das, eine süße Eule? Ja. Und wenn du aufwachst, sagst du, ich habe die Nacht voll den Albtraum gehabt. Nein, du hast deine komischen Internetseiten irgendwann verarbeitet, zum Beispiel. Der Feind wird es natürlich nutzen. Der Feind wird natürlich diese ganzen Träume auch mit seiner Soße würzen. Um es dir noch schmackhaft zu machen, dass du am Morgen aufwachst und sagst, war aber wirklich schon ganz interessant, dieser Traum. Ja, er hat schon seine Zutaten bei diesen ganzen Sachen. Also, ja, also es gibt viele Bereiche, warum man nicht Schlaf findet. Kummer ist zum Beispiel ein Punkt. Aber verkehrter Umgang macht die Seele krank. Das hatten wir doch neulich Dienstag mal, dass wir Gott gewollte Freundschaften und Beziehungen pflegen, auch unter Christen. Manchmal sind Christen der größte Schaden für dein geistliches Wachstum, der größte Schaden, um eine gute Beziehung mit Gott und mit anderen leben zu können, weil sie ständig dein Leben mies und madig machen. Psalm 120, Vers 6 sagt, lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Die Frage an dich heute Abend, wie lange willst du noch bei Miesmachern und Miesrednern wohnen? Wie lange willst du bei solchen leben, die dauernd Müll reden? Oder, was steht da, Psalm 123, Vers 4? Du wolltest das jetzt lesen, ja? Okay. Psalm 123, reichlich ist unsere Seele gesättigt mit dem Spott der Sorglosen, mit der Verachtung der Hochmütigen. Tja, Gott sagt doch im Psalm 1, sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen, oder? Warum? Weil deine Seele das aufnimmt. Und je öfter du mit verkehrten Menschen zusammensitzt, umso mehr wird deine Seele gesättigt von Müll und Schrott und Hass und Negativen und Spott und Verachtung. Du musst gar nichts tun. Setz dich nur einfach dahin, wo Leute mies reden, schlechte Witze machen, blöd reden, über andere spotten und lästern. Das kann auch in einer christlichen Gemeinschaft sein. Also hast du gesehen, Bruder, sowieso, wie der heute angebetet hat. Also wirklich, wie kann man so anbeten? Jemand kam mal zu mir und hat gesagt, Herbert, ich muss mit dir reden. Wenn du anbetest, könntest du eine andere Handhaltung einnehmen? Also ich bin ja immer für Belehrung bereit, nicht wahr? Ich bin ja nicht der Papst oder irgendwer, Gott sei Dank nicht. Aber ich sage, was mache ich denn? Ja, immer wenn du anbetest, du solltest die Hände hoch tun, aber du stehst immer so mit drei Fingern in der Luft. Irgendwie stört das, weil man sollte doch ganz den Herrn anbeten. Mein lieber Scholli, was will er denn mit denen machen, die während dem Lobpreis in der Nase bohren? Was will er denn mit dem machen? Oder wie sagte mal in einer Gemeinde, das war damals die Mini-Rock-Zeit, kennen wir jetzt gar nicht. Heute hat man auf gar nichts mehr an, weil es also teuer ist. Aber diese Mini-Rock-Zeit, siehst du? Und dann standen junge Mädels im Gottesdienst und haben Gott gepriesen. Natürlich war dann irgendwie ein gewisser Raum von Freiraum da gewesen und geschehen. Und dann kam ein Bruder im Gottesdienst zu einem Kollegen und hat gesagt, kannst du mal nicht mit diesen Miniröcken was sagen? Immer wenn die anbeten, ist hinten alles frei. Doch, sagt er, da kann ich was zu sagen. Guck nicht hin. Guck nicht hin. Du sollst doch den Herrn angucken und ihn lobpreisen. Guck doch nicht hin. Also manchmal sind praktische Ratschläge, glaube ich, irgendwie gut. Also, verstehe, reichlich. Und dann, das macht unsere Seele krank. Wenn wir bei denen wohnen, die hassen und die ständig negativ reden. Oder überleg mal, du hast ständig jemanden, der an dir rummeckert, an dir rumnörgelt. Weißt du, dass sowas tödlich ist? Das ist fürchterlich. Also wenn ich mir vorstelle, weil meine Frau da an mir rummeckern würde, dann müsste ich mal ein ernstes Wort mit ihr reden. Bisher bleibt es immer noch bei Lieblichen. Aber sie tut das ja auch nicht. Verstehst du? So, natürlich sprechen miteinander. Aber immer, wenn immer jemand an dir etwas auszusetzen hat und zu nörgeln hat, irgendwann wirst du mutlos und deine Seele wird total ermatten darunter und du wirst keinen Bock mehr auf nichts haben. Deine Kinder, lobe sie doch mal einfach. Du sagst, Herbert, wenn du wüsstest, wie viel Mist meine Kinder machen. Das weiß ich. Als du jung warst, hast du mehr Mist gebaut. Und trotzdem hat dich manch einer gelobt für das Gute, das du getan hast. Lobe doch mal für das Gute. Für das Gute, das sie tun. Und nicht immer nur das Negative. Oft sind, jemand sagte mir, ich habe wenig Zeit, mit anderen zu reden. Wenn ich mit anderen rede, ist meine Zeit so kurz bemessen, dass ich eigentlich nur Zeit für Korrektur habe. Aber ich habe nicht Zeit jetzt, und wo bleibt die Aufgabe? Tut dieser Mensch auch mal was Gutes? Oh ja, doch eine Menge. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, das, was er verkehrt macht. Und die Zeit will ich ja jetzt nutzen, das wenigstens klar zu machen. Verstehst du? Du entmutigst so jemand. Der wird fix und fertig. Und weißt du, der wird bald froh sein. Immer wenn du kommst, wird sagen, ach, ich wechsle die andere, sitze mal an die andere Seite im Gottesdienst. Das hältst du gar nicht aus. Und am besten setz dich noch weiter hinten, damit er dich oder sie dich nicht sieht. Denn nachher sind die drei Finger oben und nicht alle fünf. Und so weiter. Verstehst du? Also, wo du wohnst. Wir schauen uns noch ein Beispiel an. 2. Petrus 2, Vers 7, Vers 8. Ich erzähle ihm. Da ist der Lot. Kennt ihr Lot? Sodom und Gomorra hat er gewohnt. Sodom und Gomorra. Also dieser Lot oder Lot, ich habe vom Spanischen, das ist O, wir haben das O, Lot, si, hermana, así es, Lot. Also Lot, der Lot und Lot, dieses Pärchen, sie waren auf, die haben einen Ort gesucht, er zog an einen anderen Ort. Dieser Lot, er wohnte in Sodom und ihr wisst, was dort alles los war. Korruption, Diebstahl, Mord, Betrug, Sodomie, also Sex mit Tieren, Homosexualität, Lesben. Es wurde kreuz und quer, wurde alles ausprobiert. So will ich es mal zart und sanft sagen. Kreuz und quer. Und jetzt sagt Gott, diese Stadt kann nicht mehr bestehen bleiben. Und Lot wohnte in diesem. Aber wenn ihr euch die Geschichte anschaut, Lot war einmal vor diese Frage gestellt oder vor diese Entscheidung gestellt, wo er wohnen möchte. Und dann ging er her und zog es vor und sagt, ich ziehe nach Sodom. Dort ziehe ich hin. Ich gehe nach Sodom. Dort ziehe ich hin. Oder Sodom, wie du willst. Ich ziehe nach Sodom. Ich ziehe dorthin, da werde ich wohnen. Und dann kommt Gott und sagt, dem Abraham, du, diese Städte werden wir vernichten. Und dann kommen zwei Engel und sie sagen zu diesem Lot und seiner Familie, ihr müsst jetzt fort, weil morgen früh wird diese Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Feuer und Schwefel wird herabkommen. Diese Stadt wird vernichtet. Aber was war passiert? Damit du siehst, wie schlimm diese Stadt war. Was war passiert? Die Bewohner hörten, der Lot, der hat zwei Gäste. Da sind zwei Typen aufgetaucht. Sie wussten ja nicht, dass es Engel waren. Die haben nur gesehen, zwei Personen in Gestalt. Es waren Engel Gottes, die dort kamen, wahrscheinlich in männlicher Kontur. Und jetzt kommen die Bewohner von Sodom und sagen, gib uns die Gäste raus, wir wollen Sex. Die hier im Ort wohnen, in unserer Stadt wohnen, die haben wir alle schon durch. Aber da ist Frischfleisch. Da gibt's neue. diese zwei Typen sind ja vielleicht noch jungfräulich. Und die Homosexuellen umlagerten das Haus. Sie umlagerten das Haus und sagten, gebt ihr raus! Wir wollen diese Männer! Hey, ist das angenehm? Waren die tolerant? Waren das tolerante Homosexuelle in dieser Stadt? Nein. Genauso intolerant, wie sie heute in unserer Gesellschaft sind. Sie wollen Toleranz für ihre Lebensführung, für ihre Lebensart, aber sie sind total intolerant, wenn jemand eine andere Meinung hat. Die sind überhaupt nicht tolerant. Sie stören christliche Veranstaltungen heute in Deutschland, in unseren Tagen. Sie wollen christliche Veranstaltungen verbieten und machen Riesen-Remi-Demi. Geh doch mal ins Internet oder schau mal ins Fernsehen, was abgeht. Tolerant sind sie? Nein, sie sind intolerant. So wie sie es damals schon waren. Wir wissen, die Engel, die die Bibel kennen, wissen, die Engel haben diese mit Blindheit geschlagen, diese ganze homosexuelle Gesellschaft da. Und sie fanden kein Fenster mehr, keine Tür mehr, kein Eingang mehr und zogen schließlich ab. Aber das war nicht ohne Folgen geblieben für Lot und seine Familie. Lot, seine Frau, Gott hat gesagt, schaut nicht zurück, wenn ihr morgen auszieht. Die Frau hat gesagt, in dieser Stadt macht jeder, was er will. Ich guck zurück, wann ich will. Ich lass mir doch von dir nicht vorschreiben, wo ich hingucke. Und was macht diese Frau von Lot? Sie guckt sich um und was geschieht mit ihr? Sie erstarrt zur Salzrolle. Dann ist Lot mit seinen Töchtern entflohen. Gerade dem Chaos entflohen. Sie verstecken sich in die Berge, sind dort in irgendeinem, so einer Höhle. Und dann, was geschieht dann? Seine Töchter sagen, ja, wir haben keine Männer mit auf diese Reise genommen. Wir haben keine Männer. Aber wir wollen Sex. Also haben sie den Vater besoffen gemacht. Der hat da total betrunken gelegen und dann ist die erste Tochter über den Vater her und wurde von ihm schwanger. In der nächsten Nacht haben die anderen gesagt, war cool mit Papa. Dann haben sie den Papa nochmal besoffen gemacht und dann ist die andere Tochter drüber gestiegen. Und beide wurden schwanger. Und Israel hat mit den Nachkommen dieser beiden Töchter immer Schwierigkeiten und Probleme gehabt. Also, dass man wo wohnt oder sich wo auffällt und dass das keine Folgen hat und dass man das nicht abfärbt. Also wer das noch glaubt, der ist wirklich wahrscheinlich noch mit dem Kopf im Kühlschrank und das Gehirn ist unterkühlt. Ich sag das mal so. Denn unser Sprichwort sagt schon, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Mit den Menschen, mit denen du dich umgehst, das färbt ab. Du weißt, wo jemand lebt, wo er wohnt, wo er arbeitet. Du siehst das am Verhalten, du siehst das am Reden, du siehst all das. Du siehst, diese Person pflegt diesen und diesen Umgang. Aber weißt du, dass es diesem Lot total schlecht ging. Es ging ihm ja nicht gut. Und da kommt, was Petrus sagt. Und das Interessante ist, obwohl dieser Gerechte, und Gott bezeichnet Lot immer noch als einen Gerechten, dort lebte, er hätte doch wegziehen können, oder nicht? Er hätte sein Haus verkaufen können und wegziehen können. Ich könnte mein Haus nicht aufgeben. Doch, man kann das verkaufen, man kann es aufgeben. Um seiner Familie willen kann man es auch stehen lassen und sagen, ich gehe nur weg. Hauptsache meine Familie lebt in Frieden und in der Ordnung und in Ruhe. Aber der hat das nicht gemacht. Und dann, jetzt muss der Zwangsräumung oder untergehen. Und er ging weg. Und was ist von dem Haus übrig geblieben? Asche. Zerstört. Jetzt hat er gar nichts. Nur noch zwei scharfe Töchter, die ihn angehen. Und horch, was Petrus sagt. 2. Petrus 2, 7, Vers 8. Lot, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Kennst du das? Du siehst, du bist in einem Verein, du hast dort überhaupt nichts zu suchen. Aber du siehst die Sauferei, das Lodderleben, die Schunkelei, die Tanzerei, die Hopserei. Du siehst das alles. Das ist eigentlich nicht mein Ding, aber ich bin ja in einem evangelistisch-missionarischen Auftrag hier. Nein, du bist da, weil dein Fleisch Lust hat auf Sünde, deine Seele verbogen und verdorben ist und krank ist. Nur kranke Menschen bewegen sich dorthin. Deine Seele ist krank, die braucht Heilung. Deshalb bist du da. Du bist da, weil du krank bist. Deshalb bist du da. Denn Gott sagt, sitz nicht, wo die Spötter sitzen. Das spielt auch keine Rolle, wenn Pfarrer oder Priester heute Büttenredner werden und man sagt, Mensch, die Kirche ist doch mitten, die Kirche ist cool. Nein, die Kirche ist abgefallen und tot. Aber nicht cool. Ja, gut, ein Toter ist cool. Er ist kalt. Verstehst du? Und wie viele Freikirchen hopsen überall rum an Bereichen, in denen sie nichts zu suchen haben. Wie viele Gläubige? Und sie machen ihre Seele krank. Er quälte seine Seele, nicht Gott, nicht der Teufel. Er, warum? Weil er nicht wegging. Weil er da blieb. Du sagst, oh, diese Internetpornografie macht mich krank. Und dann, ich brauche eine Befreiung. Nein, du brauchst einen Mausklick. Ausschalten. Mausklick. Klick und weg. Klick und aus. Das brauchst du. Ganz einfach, weil das macht deine Seele krank. Das macht dich fertig. Er sah durch das, was der Gerechte und quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele. Gott bezeichnet ihn, obwohl er an diesem ruchlosen Ort wohnt, bezeichnet Gott ihn immer noch als gerecht. Aber die Werke, die er sah diese Ausschweifung. Er hätte doch in eine andere Gegend ziehen können, in einen anderen Ort ziehen können, in dem es keine Sodomie, keine Pornografie, keine Homosexualität und all diese Dinge. Er hätte doch wegziehen können. Noch etwas zu Toleranz. Also wenn man heute sagt, Homosexuelle sind tolerant, dann irrst du dich gewaltig. Denn du musst mal schauen, welch einen Spießrutenlaufen die ausgesetzt sind, die aus dieser Szene aussteigen wollen. Sie laufen Spießruten und sie werden angeprangert. Und dann wird unterstellt man ihnen, ihr seid wahrscheinlich irgendeinem Frommen zum Opfer gefallen. Tolerant? Bitte. Also wer mir das kommt, wirklich, nein, 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 nein. Hat nichts mit Toleranz zu tun. Er quälte seine Seele, es macht ihn krank. Und es hat Auswirkungen. Er lebt da mit seiner Familie, mit seiner Frau und wir sehen die ganze Familie auch in diesem desolaten Zustand. Verkehrter Umgang macht die Seele krank. Und wir hatten das neulich Dienstag. Beziehungen, wie sie Gott gefallen. Wenn du einen Bruder oder Schwester hast, mit dem du telefonierst und der ständig dich ins Negative oder auf Abwege führt, dann solltest du wirklich mal überprüfen, ob dieser Umgang mit dieser Person weiter aufrechterhalten werden sollte. Denn natürlich kannst du ihn aufrechterhalten und deine Seele weiter krank machen. Und immer wenn ich, wie oft kommen Menschen, immer wenn ich mit diesen Personen telefoniere, danach fühle ich mich, ich fühle mich immer so, Ja, sag ich, wie lange willst du noch weiter telefonieren? Wie lange willst du das aufrechterhalten? Wie lange? Hör es doch einfach auf, brich es doch ab. Du kannst die Entscheidung treffen. Ja? Aber du kannst auch weiter das Gegackere und das Gequäle anhören und dann weiter unten sein. Aber du wirst nie gesund, weil das ist ein Stachel in dir. Wenn du zu Gott kommst und sagst, ich will heil werden in meiner Seele, dann geschieht nicht nur, dass Gott sagt, oh, liebes, schönes, wunderbares Kind, sei heil. Dann sagt Gott, hör zu. Wir müssen an dir eine OP vollziehen. In deinem Innern, in deinem Fleisch, in deiner Seele, in deinen Wünschen. Da ist ein Stachel. Da ist etwas, was entfernt werden muss. Wenn ich jetzt herkomme und ein Pflaster drüber mache und du entfernst das, was diesen Schaden, diese Krankheit, diesen Schmerz deiner Seele verursacht hat, wenn du das nicht entfernst, wirst du nicht heil werden. Du wirst nächsten Sonntag wieder dastehen und sagen, oh, ich brauche Heilung der Seele. Und dann kommst ein Pflaster drüber, die Salbung fließt und sie fließt, das Öl der Salbung fließt. Und dann, aber lassen will ich das, was mich krank macht, nicht. Das will ich behalten. Weißt du, ich komme ja aus Paraguay. Und weißt du, ich bin mal, bei uns als Kinder, wir laufen viel barfuß, die Erwachsenen auch. Und ich hatte mir mal, und dass du dir Dornen oder Stacheln oder Palmendornen einhaust, das ist also nichts Ungewöhnliches. Aber einmal hat mich ein Dorn einer Palme so erwischt, und er haute mir in den kleinen Zeh rein und brach dann weiter innen tiefer drin ab. Und mein Vater sagt, das Ding muss raus. Was hat mein Vater gemacht? Der hat sein Taschenmesser geschärft und dann hat er mir den Zeh aufgeschnitten Und ich kann dir sagen, du kommst dir vor, als wärst du beim Metzger und der verarbeitet dich zu Steaks. Aber, und er kommt und schneidet und dann pult er und gleich ist es soweit, Junge. Weißt du, kennst du, ja, das musste aber raus, denn wenn es nicht raus wäre. Oder weißt du, was bei uns auch so ist, dann, kennst du Sandflöhe? Nicht gehabt. Habt ihr sonstige Flöhe irgendwie? Okay. Sandflöhe. Weißt du, bei uns zu Hause war es so, wenn es dann auf einmal anfing zu jucken unterm Fuß. Du juckst. Das juckt. In Afrika kennt ihr sowas bestimmt, ja? So Sand. So, und das juckt. Du läufst barfuß und dann guckst du, da kannst kratzen, so viel du willst. Aber du siehst, unter der Haut ist so ein kleiner Kreis. Und da in die Haut rein hat sich ein Sandfloh gesetzt und der kribbelt da drin rum, der kratzt da drin rum, der juckt. Das ist genau wie wenn jemand Krätze hat. Ich bin, als ich jung bekehrt war, musste ich mal ins Krankenhaus. Und dann war ich dort im Krankenhaus. Und dann haben sie gesagt, okay, und sie gehen noch in die medizinische Abteilung und sie nehmen noch ein schönes Bad da, das wird ihrem Körper gut tun. Und als ich dann aus diesem medizinischen Bad rauskam und dann nach 2-3 Tagen entlassen wurde, ich kann dir ganz einfach sagen, ich habe nicht Gymnastik gemacht, es juckte noch überall. Es juckte und juckte. Ich war eigentlich ins Krankenhaus gegangen, um heil zu werden. Aber ich ging juckend und kratzend meinen Weg und kam da raus. Oder bin ich zum Arzt, zum Hausarzt, ich sage, können Sie mal gucken, das juckt immer so. Ja, hat er gelächelt mit dieser Kennermine. Sagt er, Moment mal. Dann hat er eine Pinzette genommen und hat er an einem dieser Teile, hat er so eine kleine Kratzkruste, wie ich dachte, rausgeholt. Dann sagte er, ich lege Ihnen das mal unter das Mikroskop, wir vergrößern das. Und dann sah ich dieses kleine, niedliche, an mir gezüchtete Tierchen. Das mit den Scheren, das Arme, das ständig macht es so und das verursacht den Juckreiz. Und weißt du, viele Gläubige, die haben so ein Floh oder so ein Krätzefieder in ihrer Seele und es juckt. Bald ist Sonntag, da werde ich wieder beten lassen. Und da kommt jemand und dann sagt, nehmt Öl, Geschwister. Gut, wir nehmen Öl. Die Seele muss heil werden, aber du entfernst nicht diesen Stachel und du entfernst nicht diesen Sandfloh und der Montag ist noch nicht da und es juckt und juckt. Ah, ich denke, ich spreche von deiner Seele. Ich spreche von deiner Seele. Wir können dich streicheln, wir können dich liebkosen, medizinische Bäder verordnen, eine Wellnesswoche für dich beantragen. Aber wenn du den Sandfloh oder den Stachel aus deiner Seele nicht entfernst, dann wird es weiter jucken und deine Seele wird weiter krank sein. Verstehst du, was ich meine? Das ist zu kompliziert. Ich glaube, das ist hohe Theologie heute Abend. Versteht man mich? Also ihr seid ja jetzt nicht so oft hier. Kriegt man noch irgendwie was mit so? Wie viele Flöhe habt ihr? Ah, oh, nein, okay. Gut, okay. Also, verstehe. Seid ihr jetzt rot geworden oder habt ihr immer dieses farbige Outfit? Ich bin manchmal gemein. Ja. Nein, ich meine die hinter euch natürlich. Nee, noch weiter, ganz hinten. Okay. Also, verstehe. Er quälte seine Seele. Was kannst du damit die Qual deiner Seele aufhören? Hör auf zu gucken. Hiob, der hat ständig, der hatte eine tolle Frau. Hinterher war sie halt ein bisschen mies drauf, nachdem alles so schief ging. Aber Hiob hatte immer so, ach, was gibt's schöne Mädels. Und er guckt und mir, ach, war noch schön. Und der war, darf ich aber nicht, bin ich verheiratet. Schön, darf ich nicht, bin ich verheiratet. Aber wie schön, ach, darf ich ja nicht, bin ich verheiratet. Überleg doch mal, du gehst durch diese Welt und guckst, darf ich nicht mehr verheiratet? Darf ich ja nicht mehr verheiratet? Darf ich ja nicht mehr verheiratet? Immer, das baut doch die Seele auf, oder? Das erfrischt, oder? Und alle denken, Mensch, du bist ein fitter Sportler, du trainierst für die Olympiade. Und in Wirklichkeit sagst du, hey, meine Seele, ich habe Aua. Was musst du machen, was Hiob machte? Ich habe ein Bündnis mit meinen Augen geschlossen, dass sie nicht mehr eine andere Frau angucken. Bang, und da war es zu Ende. Mausklick und aus. Mausklick. Ich meine nicht, dass du zu deinem Schatz jetzt sagst, Mausi, jetzt ist aus. Ich meine von deinem Internet-Mausklick. Mit der Mausi kannst du Schluss machen. Und bleib bei deiner Mausi zu Hause. Okay? Er quälte sich. Böses Tun macht die Seele krank. Römer 2,9, Neues Testament. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt. Bedrängnis, Bedrückung, psychischer Druck. Angeschlagen sein. Klipsis, Bedrängnis, eingeengt sein. Nie richtig zur Ruhe kommen. Angst, Phobie. Oh, das ist Phobie. Ja. Weißt du, wir sitzen lieber wochenlang beim Psychiater und lassen uns die Phobien irgendwie behandeln, statt mal zum Herrn zu kommen und zu sagen, die Ursache, das Böse, das ich in meinem Leben behalte und tue, ich entferne endlich mal das Böse. Ich sage nicht, dass das immer so ein Generalrezept ist. Da sind tiefe Nöte und so weiter und wir begleiten solche Menschen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir sind heute und wir sind so, ich fühle mich jetzt seelisch schlecht, am besten schmeiße ich eine Pille. Ich sage auch nichts gegen Tabletten. Wenn du sie verordnet bekommen hast, bleibe dabei. Davon spreche ich gar nicht. Ich glaube trotzdem weiter an körperliche Heilung. Aber ich denke auch, dass du, wenn du Tabletten verordnet bekommen hast, dass sie so einfach erstmal behältst. Okay? Bis der Arzt sagt, du sollst es nicht mehr. Oder wie auch immer man dann ins Gespräch dort kommt. Da solltest du nicht eigenmächtig handeln. Aber wir sind heute so schön. Wir Menschen lügen und betrügen, fühlen sich danach mies, um ihre Seele zu beschwichtigen, weil man nachts nicht schlafen kann, weil alles geht, oh, was habe ich bloß gemacht? Wie konnte ich nur? Das ist ja schlimm. Und was ich dieser Person angetan habe, schlafen kann ich nicht. Also, was schmeiße ich mir? Eine Schlafpille. Denn ich muss ja irgendwie schlafen. Verstehst du? Und statt wirklich das Böse mal rauszutun, was ist böse? Über den anderen zu kritisieren, den anderen negativ zu reden. Was ist denn, was sagt die Bibel? Wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Ist ein Menschenmörder. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, das ist noch frei von den Hiobschen Zuckungen. Das ist nur mal gucken. Nur wundert man, mein Gesicht immer so schief. Guck. Nur vom Gucken. Und Gott sagt, du hast gebrochen. Das macht uns krank. Das hat Auswirkungen auf unsere Seele. Das hat Auswirkungen auf unsere Seele. Und wir können uns nicht wohlfühlen. Bedrängnis und Angst, sagt Gott. Und er kennt sich doch aus. Hat er unsere Seele geschaffen? Ja. Und er weiß, Böses bringt dich in Bedrückung, in Bedrängnis, in Phobien. Das bringt dich in Schwierigkeiten. Du musst handeln. Entferne diesen Sandfloh. Entferne diesen Dorn. Entferne das Böse aus deinem Leben. Betrügerische Begierden. Hat neulich im Odenwald sprach ich über 10 Gebote und in unserer heutigen Zeit nicht Gebote befolgen, aber wenn ich bin der Herr dein Gott, du wirst nicht falsch Zeugnis reden. Wenn ich bin der Herr dein Gott, du wirst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Die 10 Gebote stehen nicht in der du sollst Form, sondern in der du wirst Form im Grundtext. Ich bin der Herr dein Gott, du wirst nicht begehren. Wenn ich begehre, ist der Herr nicht mehr mein Gott. Dann regiere ich, dann bestimme ich, mein Begehren bestimmt. So. Wir müssen diese Dinge schauen. Manches Mal, das will ich auch mal einflechten. Manche von euch hat Gott gesagt, Mensch, du solltest in deinem beruflichen ganzen Werdegang oder Lauf solltest du etwas ändern. Ich sagte es neulich schon mal und Gott meint das auch so. Du hast vielleicht einen ganz Tagesjob und Gott sagt, du sollst aber einen Zweidritteljob haben. Weil ich möchte, dass du ein Drittel in mein Reich investierst. Dass du ein Drittel für die Gemeinde, für Gottes Reich investierst. Aber du sagst, mein Chef will, dass ich so viel arbeite. Eine Frage, wer ist denn der Herr, dein Gott, dein Chef oder Gott? Wer ist denn jetzt dein Chef? Wer ist denn Gott? Nur weil dein Chef, ich will dich haben. Sie können nicht anders. Gott sagt, zwei Drittel Job. Chef sagt, Volljob. Was sagst du zu deinem Chef? Entweder zwei Drittel oder tschüss. Das ist. Und dann wird der Chef sagen, wenn du gut bist, ich lasse mich drauf ein. Verstehst du? Wer ist denn der Herr, unser Gott? Wenn Gott sagt zwei Drittel und dein Chef sagt voll und du folgst dem Chef, dann folgst du nicht mehr Gott. Egal wie du es drehst, du folgst nicht mehr Gott. Du folgst einem Menschen, der bestimmt, wie deine Zeit zu geschehen hat. Und dieser Mensch, der bestimmt, dass deine Zeit in Gottes Reich beschnitten wird und dass du nicht die Dinge tun kannst, die Gott durch dich in seinem Reich tun wollte. Also wer ist denn dein Gott? Wenn du deinem Chef folgst, ist er dein Gott. Hallo? Oder habe ich Unrecht? Dann ist er mein Gott. Und das musste ich meinem Chef sagen. Kann ich nicht. Ich habe Gemeinde. Ich habe Dienst. Ich habe eine andere Berufung. Ich kann nicht tun, was Sie von mir erwarten. Dann müssen Sie sich wirklich nach einem anderen umsuchen. Und ich muss dir sagen, wo ich an Gottes Platz auch gewesen bin, man hat sich immer darauf eingelassen. Wir müssen diese Dinge klären. Denn wenn wir das, wenn wir das nicht klären, zum Beispiel diesen Punkt, Gott sagt zwei Drittel und der Chef sagt ganz, und du entscheidest dich dann für die Stimme deines Chefs, wird deine Seele nicht zur Ruhe kommen. Weil von da an lebst du im permanenten Ungehorsam gegen Gottes Willen. Ist das richtig? Permanent. Gegen Gottes Willen. Das muss man klären. Muss man klären. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, er spricht ja zu Neutestamentern, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Also, betrügerische Begierden, ich will gar nicht darauf eingehen, welche Art. Schau doch mal, was in deinem alten Leben dich kaputt gemacht hat. Und jetzt kommen wir und ziehen uns das wieder rein. Gott sagt, tu das nicht. Das hat dich damals zugrunde gerichtet, das wird dich heute auch wieder zugrunde richten. Richtig? Tu es nicht. Tu es nicht. Und wir tun es trotzdem. Und wir richten uns zugrunde. Wie kann Gott das zulassen? Er muss es zulassen, weil du einen eigenen freien Willen hast und ich. Wir können entscheiden, was wir wollen. Und er hofft und ist barmherzig und hat Gnade mit uns, dass wir vielleicht doch umkehren und auf seine Wege einlassen. Sünde macht die Seele krank und tötet sie. Der Lohn, Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Psalm 41, Vers 5, heile meine Seele, denn ich habe dich gegen dich gesündigt. Also ganz klar, Sünde tötet und Sünde macht krank. Und der Psalmist sagt, ich habe gesündigt, deshalb ist meine Seele so krank, deshalb geht's mir so mies. Deshalb habe ich so ein desolates Gefühlsleben, deshalb so Auf- und Abstimmungen ständig. Ständig bin ich unten mal oben, weil ich begehre etwas, was ich nicht haben kann, was ich nicht haben darf. Oder ich lasse mich auf Dinge ein, die nicht gut sind. Und das macht krank. Es zieht runter, es zieht runter, es zieht dich runter. Und schlussendlich wird es dich töten. Es wird dein geistliches Leben töten, deine Emotionen töten, deinen Willen töten. Alles, es wird alles töten, was Gott so schön aufrecht an dir halten wollte. Oder sagen, was haben wir am Anfang gelesen? Ich will, dass du glückliche Tage hast und in allem es dir gut geht, wie es deiner Seele gut geht. Also, du kannst deinen Körper Make-up beschmieren, so viel du willst. Und du siehst nach außen vielleicht aus wie ein schönes Gebäude und innen drin ist ein Plumpsklo. Verstehst du, was ich meine? Innen drin ist ein Plumpsklo. Und so, du musst, Gott, was sagt Jesus? Ihr Pharisäer, ihr seid wie die übertünchten Gräber, reinigt doch erstmal das Innere des Gefäßes. Und dann nützen auch keine modernen Songs, nehme ich jetzt doch, wenn ich stinke, dann sage ich Winke, Winke. Ja. Na und? Sag dem Teufel Winke, Winke. Sag das dem, was dich kaputt macht, Winke, Winke. Sag deinen betrügerischen Begierden Winke, Winke. Ich will damit nichts zu tun haben. Als Pfingstler haben wir immer gesungen. Ich will nicht mehr mir selber leben. Mein stolzes Herz hat mich zu oft betrogen, zu oft betört. Dir, Jesus, will ich alles reihen, alles geben. Wir haben das aus unserem Gesangbuch geschmettert, du mit Orgel und mit Schmalz. Aber wir waren noch nicht aus der Kirchentür draußen und haben wieder unser altes Leben gelebt. Nur ein bisschen religiös eingeseift. Psalm 77, Vers 3, am Tag meiner Drangsal, das glaube ich kennen wir alle, suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Aber meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Fand ich sehr interessant. Kennst du das? Du kommst in Schwierigkeiten durch deinen Lebensstil, durch deine Art. Und sagst, oh Gott, ich faste und suche, verschaffe mir Recht, oh Gott. Und wir beten und nachts. Zum Aufstehen bin ich zu müde, aber Herr, aus dem Bett, der Arm hoch, ich rufe zu dir. Oder vielleicht auch aufstehen. Aber ich recke meine Hand aus, meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Gott, Gott, komm und befreie mich aus meiner Drangsal. Gott, du siehst, wie ich gepeinigt werde. Du siehst, welches Unrecht mir geschieht. Du siehst, dass ich so niedergebeugt bin. Oh Gott, siehst du es denn nicht? Gott sagt, schaff die Sandflöhe und die Dornen weg. Damit du Trost empfängst. Nö, das will ich nicht. Ich will schon Hilfe. Ich will schmerzfrei sein, aber bitte mit vollem Sündenprogramm. Ja, Gott sagt, das geht nicht. Gott, du bist, bei dir sind alle Dinge möglich. Wir sind ja theologisch gut bewandert. Nichts ist unmöglich bei Gott. Gott, ich kann leben wie die letzte Wildsau, aber du kannst mich schmerzfrei machen. Herr, ich kann meine Mitbrüder schikanieren. Ich kann meine Mitbewohner schikanieren, meine Ehefrau schikanieren, meinen Mann schikanieren, meine Kinder schikanieren. Ich kann meine Eltern schikanieren. Aber Friede meiner Seele, o Herr. Der sagt nichts Frieden in diesem stinkenden Plumpsklo. Nix Friede. Musst du machen, neue Wohnung. Okay? Reinige dich. Wälze die Dinge raus aus deinem Leben. Mach die Sandflöhe. Weißt du, als wir die Sandflöhe haben, und das hat gejuckt, du kannst uns jung sehen, wir waren sehr gymnastisch betätigt immer. Aber weißt du, irgendwann, Papa, das juckt da immer so. Papa hat ja sowas auch schon mal gehabt. Also hast dich hingesetzt, hast eine Nadel genommen und dann hast du die Viecher, haben wir die dadurch zerstochen. Bis sie nicht mehr krabbelten. Ja. Und dann immer so und dann da reingestochen. Au! Das war nicht der Sandfloh, das warst du. Aber wirklich, haben wir immer reingestochen. Ja. Und uns diese Viecher getötet. Ja. Ich nehme euch mal alle irgendwie mit nach Paraguay, wenn ihr mir meinen Flug bezahlt. Dann können wir mal barfuß eine Zeit durch die Pampa da laufen und dann werden wir auch in diese Juck-Gymnastik einsteigen. Und uns sportlich betätigen. Okay, also manche wollen schon wieder nicht. Ja. Aber in der Seele wollen wir es immer wieder. Da soll's jucken, da soll's stechen, da soll's kratzen. Am Tag, dann, Herr, du musst mir helfen. Aber wir wollen keine Veränderung unserer Begierden, unserer Wünsche, unserer schlechten Wünsche, unserer zerstörerischen Dinge. Und beides geht nicht. Wir müssen uns entscheiden. Gesund werden. Was haben wir am Anfang gelesen? Gott sagt, ich gebe dir mein Wort, damit du glückliche Tage hast und Annehmlichkeiten des Lebens. Das ist ein Bereich, das ist nicht alles von dir. Aber glückliche Tage, Annehmlichkeiten des Lebens. Aber wir können nicht beides haben. Annehmlichkeiten sind auf der Basis seines Wortes, seines Wesens, seines Charakters, seiner Nachfolge, seiner Art. So, meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Oh, es ist sehr interessant, wenn du den David liest, wenn er dann zu Gott kommt. Da bekannte ich dir meine Schuld, da habe ich mal ausgeräumt. Es war wirklich, ich war wie von Eiterbeulen, man hat mich nicht mehr riechen können. Der war ja durch seinen seelischen, desolaten Zustand so schlimm dann, dass er am Körper Eiterbeulen hatten. Und die haben fürchterlich gestunken, sodass seine Angehörigen sich sogar von ihm abwandten. So krass sind Zustände, schlimme, nicht in Ordnung gebrachte Zustände der Seele. Und da können sie werden. So. Aber Gott sagt, Jesus sagt, kommt doch her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, das hat dich schwer gemacht. Deine Sünde, das verkehrte Leben, der verkehrte Lebensstil, deine Wünsche, die nicht in Ordnung waren, deinem Chef mehr gehorchen als Gott, egal was immer du wählst. Wir haben manches angeschaut. Er sagt, was immer, Jesus sagt, das hat alles Mühe in dein Leben gebracht, hat negative Stimmungen und Diskussionen in dein Leben gebracht. Hat dein Leben nicht erleichtert, sondern schwer gemacht. Komm doch mal, all das, was dich mühselig und beladen gemacht hat, komm, ich will dir Ruhe geben. Lass doch mal bei mir ab. Nehmt auf euch mein Joch. Lernt von mir, denn ich bin doch sanftmütig, von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nimm doch nicht dein Ja. Wie lange wollt ihr das Brot der Mühsal essen, sagt Gott? Wie lange? Wie lange willst du? Ja, aber die stört mich halt. Ich kann nicht anders. Ich muss an der rummeckern, weil die einfach so blöd ist. Aber Gott sagt, das kannst du nicht. Das ist nicht in Ordnung. Das ist mein Kind. Sie ist im Tempel des Heiligen Geistes. Herr, Tempel hin, Tempel her. Die nervt mich. Also muss ich bei mir handeln. Und muss sagen, ich werde sanftmütig und demütig wie der Herr. Ich demütige mich unter deiner Hand. Und ich akzeptiere und ich respektiere auch ihre Andersartigkeit. Ich respektiere es. Ich nehme es an. Und wir lassen uns vom Herrn verändern. Dann mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Gott hat Ruhe für unsere Seele bestimmt.
Da sind wir noch mal am Anfang zurück. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, so wie es deiner Seele wohl geht. Wie geht es heute Abend deiner Seele? Was ist da an Zeug drin, an Unrat, Ungereimtheiten, Sünde? Dinge, die dich krank machen, die dein Leben beschweren, die dein Gefühlsleben, deinen Willen blockieren, dein Gefühlsleben unten sein lassen. Dein Verstand, dein Denken. Ständig dieses Denken. Ich muss immer daran denken, was du anguckst, daran wirst du denken. Wenn du deinen Blick auf falsche Dinge lenkst, egal wo es auch immer ist, ich bleibe jetzt nicht nur Internet oder TV oder sonst was, hab ja gar nichts dagegen. Ich hab doch sowas ja auch. Nur ich gucke mir solche Dinge nicht an. Es gibt doch wirklich eine Möglichkeit des Wählens. Ich kann mich doch entscheiden und sage, ich gucke nicht, was nicht anständig ist. Und da sind Marita und ich ganz straight. Selbst wenn manches Mal manche Sender, dann kannst du auch nicht die Nachrichten mehr anschauen, weil die so bescheuert sind, dann schieben die da noch irgendwie so eine Müllwerbung dazwischen. Klick und weg. Dann verpasse ich lieber die Nachrichten, aber oder einen Teil der Nachrichten, aber dann hängen wir nicht. Dann klicken wir weg. Denn meine Seele nimmt diese Bilder auf, verstehst du? Und deine Seele auch, die nimmt das auf. Und da kommt heute ein Bild und morgen ein Bild und nächste Woche noch ein paar Bilder und dann nächsten Monat noch ein paar Bilder. Und auf einmal wird deine Festplatte, dein Speicher im Gehirn voll angefüllt mit negativen Bildern und Einflüssen und Eindrücken und deine Gedanken werden anfangen, darum zu kreisen. Deshalb musst du handeln. Wehre den Anfängen. Lass am Anfang erst gar nicht was rein. Stopp! Gehe ich nicht hin. Da gehe ich nicht rein. An diese Orte gehe ich nicht. In diesen Vereinen gehe ich nicht mehr. Manche Leute müssen sich bekehren von dieser Haltung. Ich gehe dort nicht mehr hin. Ich wende mich ab. Ich wende mich ab. Wendet euch ab, sagt Gott. Wendet euch ab. Und dann wenden wir uns ab. Und dann kommen wir. Und damit schließe ich, wir kommen manchmal wie ein Patient ins Krankenhaus. Wir haben Blinddarmdurchbruch. Und der Doktor sagt, das muss raus. Doktor, ich will nur keine Schmerzen haben. Bitte keine Schmerzen. Der Doktor sagt, wir müssen eine OP machen. Das Ding, was dich krank macht, was dir Schmerzen verursacht, muss entfernt werden. Es muss rausgeschnitten werden, operiert werden. Doktor, das ist mir zu krass, Ihre Methode. Ich bin mit Ihren Methoden nicht einverstanden. Jetzt habe ich Schmerzen und jetzt wollen Sie noch an mir rumschneiden. Wo haben Sie überhaupt studiert? Haben Sie denn Ihren OP-Schein bei irgendwelchen, jetzt will ich ja keine Namen nennen, sagen. Unterm Sofa gefunden. Ha. Wo haben Sie das her? Doktor, aber jetzt, schnell, Schmerzen muss weg. Wir müssen operieren.
Ärzten traue ich nicht. Ich traue keinem Pastor, keinem Seelsorger.
Hey, mein Sohn, meine Tochter, hallo, mein Bruder, meine Schwester, du musst die Sünde aus deinem Leben raustun.
Das habe ich schon nötig und jetzt willst du mich auch noch weiter unter Zwang bringen.
Verstehst du, wie wir uns manchmal verhalten? Nee, Doktor, keine Schmerzen, aber geplatzter Blinddarm bleibt drin. Und was wird die Folge sein? Du wirst sterben. 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 Nicht plötzlich. Nicht ein plötzlicher Tod. Aber dein ganzer Körper wird vergiftet werden und du wirst sterben. Und das Gleiche passiert mit Dingen, die nicht in unser Leben, in unserer Seele gehören. Sie vergiften uns, machen die Seele krank. Wir lassen uns hier im Gottesdienst vielleicht oder bei unserer Bibellese oder Andacht am Morgen mal eine kleine Impfspritze geben oder eine Beruhigungsspritze. Ah, jetzt, oh ja, Herr, oh du, der Herr ist gütig. Er sagt, ja, ich nehme dir Schmerzen, aber das Ding muss raus. Ja, Herr, aber jetzt fühle ich mich schon viel besser, Herr. Ja, aber das Ding muss raus. Es wird dich krank machen, es wird dich umbringen. Und darum geht es. Ich will, Geliebter, Geliebte, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, so wie es deiner Seele wohl geht. Und ich glaube, manch einer Seele geht es heute Abend nicht wohl. Und ich will auch gar nicht weiter darauf eingehen. Schau mal rein und sag, du weißt, wenn du wiedergeboren bist, weißt du, was an Unrat oder Stacheln oder Sandflöhen oder Kretze, Kratze, Kretze, Fischer bei dir in der Seele ist. Du weißt, was in deinem Leben ist. Du weißt das. Muss man dir. Und dann sagst du, Herr, das schmeiße ich heute raus. Dieser geplatzte Blinder muss raus. Dieser Sandfloh muss entfernt werden. Diese Kokospalmdorn muss entfernt werden. Sonst habe ich große Probleme beim Gehen. Oder man hat uns gesagt, das wandert auch. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil ich wandere zum Beispiel nicht gerne. Aber du musst es wissen. Was mache ich heute? Wenn du sagst, ich will, dass meine Seele heil wird. Und er sagt, das hat Auswirkungen auf unseren Körper. Ich will, dass es dir wohl geht. In allem wohl geht und du gesund bist. Dagegen geht es um körperliche Gesundheit. Ich habe es euch am Anfang vorgelesen, wie es deiner Seele wohl geht. Und alles, was heute Abend da ist, wo du sagst, ja, das macht meine Seele krank. Das kannst du heute Abend rausschmeißen, der du im Internet zuhörst. Du, wenn du gleich abschaltest nachher, dann knie dich doch einfach mal an deinem Bürostuhl hin oder an deinem Tisch, wo du gerade sitzt oder Sofa oder wo auch immer. Und wenn du gerade da, ja, da liegt jemand im Bett, der diese Predigt hören wird. Und ich sage dir, steh auf dein Bett auf. Geh aus deinem Bett und knie dich vor dein Bett und sag, Gott, ich räume den Schutt und den Müll aus meiner Seele raus. Und dann wirst du heil werden. Dann schick mir eine E-Mail von deiner Heilung. Dann wirst du heil werden. Gott will, dass es dir gut geht. In allen Bereichen. Amen. Tage mit Annehmlichkeiten. Das Leben bringt genug Druck mit sich. Und manches Mal genug Schwachheit auch mit Beruf und Arbeit, was wir haben. Und wir sollten uns nicht noch zusätzlich mit Dingen, die unsere Seele zerstören, schwächen und krank machen. Das andere ist schon genug. Das andere, was das Leben mitbringt, ist einfach schon genug. Wir sollten nicht noch mehr aufladen.